Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erzählt Mona ihre Geschichte. Sie hatte keine Krebserkrankung, sondern ein Meningiom, also einen meist gutartigen Hirntumor. Aber auch heute sprechen wir über Erfahrungen, die viele Frauen mit Krebs kennen, nämlich Angst, Veränderungen, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden und den Weg zurück ins Leben. Herzlich willkommen, liebe Mona, und schön, dass du da bist.
Hallo, Franziska. Danke, dass ich da sein darf.
Mona, bei dir begann alles mit Kopfschmerzen, oder?
Ja, tatsächlich sind Kopfschmerzen der Einstieg gewesen. Es gab monatelange migräneartige Anfälle bis zum Schlaganfall. Dann hat man es gefunden.
Um Gottes Willen. Mona, wie alt bist du?
Also seit kurzem bin ich jetzt 43 Jahre alt, aber festgestellt hat man es tatsächlich, als ich 40 wurde. Mhm. Also zumindest mal die Kopfschmerzen. Die richtige Diagnose kam dann letztes Jahr im Mai.
Mhm. Lass uns mal gerne am Anfang einsteigen. Wenn du sagst, du hattest Kopfschmerzen, migräneartige Kopfschmerzen, hast du das denn mit Migräne in Verbindung gebracht oder war dein Leben vorher eher nicht so geprägt von Kopfschmerzen?
Gut, ab und zu eine Migräneattacke war normal. Mhm. Aber dass man das dauerhaft dann irgendwann hatte mit Übelkeit und Konzentrationsproblemen, das war nicht normal. Und die Ursachenforschung, die dauert halt ewig.
Ja. Was heißt denn, du hattest das dauerhaft? Also hattest du das tagelang oder wochenlang? Wie kann man sich das vorstellen?
Monatelang.
Um Gottes Willen.
Man wacht mit Kopfschmerzen auf. Man wacht, wenn man Mittagsschläfchen gemacht hat, auch mit Kopfschmerzen auf. Also egal wie, man geht so ins Bett. Es war dauerhaft.
Und das ist ja mega zermürbend, ne?
Mhm. Die Arbeit fiel mir immer schwerer.
Ja.
Irgendwann, wie gesagt, kam der Schlaganfall. Der hat in der Arbeit stattgefunden.
Aber bis dahin, Mona, also hat dich das beunruhigt? Bist du zum Arzt gegangen wegen der Kopfschmerzen? Oder hast du irgendwie selbst, hast du Medikamente genommen? Wie bist du damit umgegangen?
Also, natürlich geht man zum Hausarzt, beschwert sich. Man bekommt Ibuprofen oder irgendwelche anderen Kopfschmerzmittel. Man kommt zum Neurologen, weil es nicht besser geworden ist. Man bekommt CTs am Kopf, MRTs, hin und wieder auch das EEG. Nur um zu gucken, ob wirklich diese Ströme im Kopf dann in Ordnung sind. Mhm. Es kam so weit, dass auch mal ein Sprachaussetzer da war. Alles, wie soll ich denn das erklären? Es sind Kopfschmerzen, die sind so prägend. Die sind ganz anders als die von Migräne. Von Migräne, man ist empfindlich bei Licht. Man muss eventuell sich übergeben. Man möchte schlafen und kann es nicht. Alles ist ultra laut. So ungefähr ist meine Migräne. Da gibt es ja auch Unterschiede. Mhm. Ja, und die Kopfschmerzen, die ich hatte, die waren dauerhaft. Einfach nur, als hätte man den Kopf in einer Presse. Aber nur an einer Stelle. Und es ging immer vom Auge aus.
Okay, du konntest das lokalisieren.
Ja.
Links am Auge.
Mhm.
Und du bist dann zum Arzt gegangen und hast gesagt, ich habe schlimme Kopfschmerzen. Hast du dich ernst genommen gefühlt?
Also von meinem Hausarzt, ja. Den ersten Neurologen, den ich bekommen hatte, der hatte alles diagnostiziert. Nur keine Migräne, aber er hat sich auch nicht darum gekümmert. Er hat Tabletten aufgeschrieben, die sollte ich nehmen. Es wurde nicht besser. Dann habe ich sie auch wieder abgesetzt, nachdem ich zweimal im Krankenhaus war. Ja, also ist schon ein bisschen sprunghaft das alles.
Naja, also was mich auch an Geschichten von anderen Frauen erinnert, ist dieses von Arzt zu Arzt geschickt zu werden. Und die checken quasi das ab, was häufig vorkommt. Und wenn es das dann aber nicht ist, ist zumindest das, was Frauen mir erzählen, denn dann fühlt man sich oft alleine gelassen.
Das ist so. Also wie gesagt, der erste Neurologe, das war ein hier sehr bekannter Arzt. Aber die Arroganz bei manchen Ärzten, die schlägt über. Ich weiß, dass viele die Fälle der Ärzte einen Selbstschutz hatten. Klar, sonst werden die ja irgendwann auch doof. Aber man ist wirklich alleine. Man muss Eigenrecherche machen. Man soll irgendwie nicht googeln, weil man sonst jede Krankheit hat. Aber wenn man dann mal was bekommen hat, was man diagnostizieren kann, kann man sich ja dann selber damit befassen. Und mit viel Glück findet man tatsächlich noch Personen, die was Ähnliches haben oder dasselbe, und dann kann man sich austauschen. Aber das wird, also zumindest bei mir hier in der Ecke, etwas, ja, ist ein bisschen untergegangen. Also ich bin da hauptsächlich alleine dann dadurch. Also mein Hausarzt und seine komplette Praxis, absolut, die stehen hinter mir, egal bei was und wie lang und wie oft. Und dann hatte ich irgendwann diesen neuen Neurologen. Ja, und dann ging es nach vorne.
Erzähl mal.
Also wir mussten eventuell diese Migräne, die musste ausgeschlossen werden, indem ich so eine Art Tagebuch geführt habe. Das bedeutet, wie viele Tabletten habe ich am Tag benutzt? Wie stark waren die Kopfschmerzen? Wie übel war mir? Lauter solche Dinge. Ja.
Und hast du noch andere Ärzte aufgesucht oder war das jetzt Hausarzt, Neurologe? Also hast du auch noch andere körperliche Dinge im Zweifel vielleicht sogar noch abklären lassen?
Das kommt alles erst später. Also der Anfang, okay. Klar, Neurologe. Man hat immer einen Schatten gesehen und dieser Schatten war immer so, die Meningiome sind sehr, sehr, sehr schwer zu finden. Sie sind ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. Da kann man nicht sagen, man schaut dieses komplette Gehirn an in Schichten, wo sitzt das jetzt? Das schafft man leider noch nicht. Neurologe natürlich auch, Medikamente verschrieben. Die alten, die der erste Neurologe verschrieben hatte, die wurden abgesetzt. Parkinson war im Gespräch, konnte aber bei der ersten Operation dann ausgeschlossen werden. Aber da komme ich noch dazu.
Dann erzähl mal gern weiter. Wie ging das weiter bei dir?
Naja, es hat halt über Wochen ging es mir irgendwann wirklich so schlecht, dass ich mich zur Arbeit geschleppt habe. Die Kollegen und Kolleginnen, die einen oder anderen haben dich ernst genommen und die haben auch die Arbeitsqualität, die sich verschlechtert hatte, bei mir natürlich auch gesehen. Und da gibt es natürlich auch die Kollegen, die keinen Meter glauben von dem, was man sagt. Wurde natürlich auch öfters krank. War anfälliger auf Erkältungen. Und so hat man sich dann mehr oder weniger über locker ein halbes Jahr dann da durchgeschleppt. Dann hatte ich einen Schlaganfall während der Arbeit. Man hat mich ins Krankenhaus gefahren und da hat man ein CT gemacht. Und dieser Schatten war wieder da. Ja, und somit hat man die Ursachenforschung angefangen zu suchen. Die hat man da gestartet.
Lass mich noch mal kurz einhaken. Du hast einen Schlaganfall bekommen. Du warst 40 Jahre alt. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also wenn du sagst, auf der Arbeit, haben das deine Kollegen bemerkt? Hast du es selbst bemerkt?
Das habe ich selber bemerkt. Ich bin Ersthelfer bei uns im Geschäft und ich finde das übelst wichtig, dass man anderen Menschen immer hilft. Und dementsprechend habe ich immer sehr viel gelesen, wenn es um solche unsere Kunden dürfen zum Beispiel, wenn die umfallen bei einem Diabetesfall, ich muss wissen als Ersthelfer, was darf ich machen, was kann ich tun, um helfen zu können. Und dementsprechend wusste ich, dass Menschen bei Schlaganfall und Menschen bei Herzinfarkt, wie die zu behandeln sind. Also habe ich es an mir selber gemerkt. Ich habe es zwar noch Kollegen gesagt, ja, mein Teil, denen ich es Bescheid gegeben hatte, die hatten das ignoriert. Und der andere Ersthelfer, top, innerhalb von Sekunden Handy am Ohr, sofort Rettungswagen gerufen, geschaut, ob bei mir alles in Ordnung ist. In dem Fall würde ich mich gerne noch bedanken wollen beim Lukas. Der hat es damals wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dank ihm hat man halt Schlimmeres verhindern können.
Ja. Okay, aber zumindest warst du dann im Krankenhaus und das war jetzt auf jeden Fall der Moment, wo du nochmal genauer durchgecheckt wurdest.
Nee.
Oh, okay.
Die Krankenhäuser, die sind ja mittlerweile sowas von schlecht, weil sie vom Personal her einfach nur noch minimiert werden, aber das Maximale soll rausgeholt werden. Mhm. Und dass natürlich diese Notaufnahmen komplett überfordert sind, ja, nein. Also es kam dann irgendwann die Anordnung, ich soll ein CT machen, das habe ich auch gemacht. Da hat man diesen Schatten wieder gesehen. Und dann war ich, glaube ich, aber auch schon 8 Stunden da drin. Und diese Warterei, diese Hilflosigkeit, die man mittlerweile auch in Krankenhäusern bekommt, weil es die Vorgaben sagen, wir müssen überall sparen. Ja, sorry, bei Krankenhäusern, da spart man einfach an der falschen Stelle. Das funktioniert so nicht. Alle, selbst die Ärzte, alle sind überfordert oder übermüdet oder sonst irgendwie was. Und auch dementsprechend der Neurologe hat gesagt, der Schatten ist da. Ja, er würde mich gerne da behalten. Da war ich aber schon so, dass ich gesagt habe, ich check aus. Das war mir zu viel. Ich hatte eine ältere Dame mit mir in einem Wartezimmer, die hat einen ähnlichen Nachnamen wie ich. Und allein schon der Assistenzarzt hatte uns verwechselt, weil er nicht auf die Akte geschaut hat. Wir waren beide mit Kopfschmerzen und Schlaganfall drin, ähnlicher Nachname. Und er schnappt sich halt irgendeine, weil beide hier gerufen hatten. Das sind Fehler, die dürfen nicht passieren. Das funktioniert nicht. Und man hätte mich fast operiert, obwohl ich nur einen Schlaganfall hatte. Und die andere Dame, die dies wirklich benötigt hatte, die lag dann noch da. Das sind Zustände manchmal, es ist traurig. Es ist traurig, dass unser System das so zulässt. Ja, also bin ich nach Hause gefahren. Bin dann zu meinem Hausarzt mit diesem Bericht und dann kam ich zum Neurochirurgen. Und dann ging eigentlich nur noch alles Schlag auf Schlag, weil dann kam die Diagnose, ja, es ist der Tumor, nachdem noch ein MRT stattgefunden hatte. Dann ging die Planung los, wann wird operiert, wie wird operiert. Und ich glaube, das Schlimmste, was man in dem Moment einfach nachempfindet, ist diese Tatsache, dass man irgendwas im Kopf hat, das zwar jetzt die Schmerzen erklärt, aber nicht erklärt, woher es kommt und was es genau ist. Weil das kann man meistens nur feststellen, wenn man es rausoperiert.
Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass du da was im Kopf hast? Ich meine, du hast ja schon die ganze Zeit gespürt, dass da was nicht stimmt.
Also wenn es um meinen Körper geht, muss ich ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank habe ich ein wunderbares Bauchgefühl. Ich habe es geahnt. Aber eine Ahnung ist ungefähr so, wie wenn jemand, du weißt ganz genau, jemand stirbt übermorgen, weil er so krank ist und es zieht dir trotzdem den Boden unter den Füßen weg.
Ja, ja.
Auch wenn es besser ist zu wissen, was nun Sache ist. Aber ja, ich kann mich an das Gefühl ganz genau erinnern. Ich stand noch vor der Arztpraxis und in meinem Kopf gingen so viele Gedanken umher, wie dieses Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Scheiße, ich muss im Geschäft anrufen. Ah, jetzt kann ich doch wieder nicht arbeiten. Oder darf ich überhaupt arbeiten? Und auf einmal liefen die Tränen. Leute laufen an dir schweigend vorbei. Dann liefen noch mehr Tränen. Und ich dachte so, was mache ich denn jetzt? Also habe ich auf der Arbeit angerufen und habe mich krank gemeldet. Ja, und das sind so Punkte, wo ich dann gedacht habe, ja, ich gehe jetzt nach Hause und trinke erstmal einen Kaffee. Es ging nicht anders. Es ging wirklich nicht anders. Ich wollte nicht mit Tränen in den Augen fahren, weil es ist gefährlich auch für mich und für andere. Ja, und dann die Geschichten mit dem Neurochirurgen. Ich habe mich aufklären lassen, sofern die Zeit hatten. Man ist dann schon irgendwann in die Klinik gekommen und hat diese Vorbereitungen gehabt. Ein Sicherheits-MRT, ein Sicherheits-CT, Blutabnahme, all die Dinge, die man für eine OP braucht, Vollmachten, das sind alles so Themen, wo man sich denkt, ui, da kommt eine Menge auf einen zu.
Wusstest du denn zu der Zeit schon, wie groß der Tumor ist?
Also laut dem MRT sollte es so 3 bis 4 Zentimeter groß sein. Nach der OP, die dann auch schon 3 Stunden länger gedauert hatte als geplant, sagte man mir, das Ding war tomatengroß. Und sowas hinter dem Auge wundert mich nicht, dass man Kopfschmerzen hat.
Ja, klar.
Ja.
Oh, okay, lass uns mal noch darüber sprechen. Wie schnell wurdest du dann operiert und was wurde genau gemacht?
Also, ich kam ja dann, also bis man zu diesem Neurochirurgen kommt, ist von der Diagnose bis zu diesem eigentlichen Thema sind ungefähr 4 Wochen vergangen. Und dann ging alles, das sind diese Vorbereitungen.
Aber diese Warterei,
ja.
Das zermürbt einen auch, oder?
Ja. Also ich habe schon ganz viele Schals jetzt gehäkelt, weil ich Zeit habe. Ja, also es sind dann von, in dem Moment, wo man beim Neurochirurgen ist, war es innerhalb von einer Woche. Das ging dann zack, zack, zack. Man kam ins Krankenhaus einen Tag vorher. Wie gesagt, die ganzen Voruntersuchungen, alle Papiere, nochmal geprüft, ob wirklich alles in Ordnung ist, ob man stabil ist, ob das alles funktioniert. Ja. Und dann kommt der Tag der OP. Bis dahin, ich hatte nie Angst, ich hatte keine Sorgen, gar nichts, nur ein bisschen so nervös, so, okay, es ist eine OP. Weil ich die ganze Zeit über verdrängt habe, was für ein Riesenaufwand das eigentlich ist. Mhm. Und eigentlich auch, was für ein Riesengewicht dieses Thema hat.
Ja. Ja, Selbstschutz, ne?
Ja, das ist, Also ich lag im OP und dann gucke ich so auf die Uhr, es war 10.05 Uhr. Dann kam die Maske, so, ich soll jetzt rückwärts zählen und mir schöne Gedanken machen von irgendeinem schönen Urlaub. Das habe ich auch gemacht. Und ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin, 17.23 Uhr. Und ich so, oje, wie lange liege ich denn hier schon? Bis mir klar wurde, ich bin ja wach. Oh, wie cool. Darüber habe ich mich dann gefreut.
Von 10 Uhr bis 17 Uhr ist richtig lange. Mhm. Du hast nicht die ganze Zeit im OP gelegen, oder?
Ich denke nicht. Ich glaube, so eine Stunde dürfte ich noch schon auf der Intensiv gelegen haben. Mhm. Aber da ich mich nicht daran erinnern kann, ist mir das eigentlich auch egal.
Ja.
Also mir persönlich.
Was wurde denn in der Operation gemacht?
Also man hat mir die Schädeldecke an der Stirn aufgeschnitten, an der linken Seite. Haare abrasiert, dass man besser rankommt. Und das ist so in den ersten 3-4 Zentimetern vom Haaransatz der Stirn. Mhm. Die ist jetzt, ich habe sie nie wirklich ausgemessen, aber ich glaube, wenn ich meine Finger so spreize und am Ohr anfange und ungefähr bis zur Mitte der Stirn, was dürfte denn das sein? 15, 20 Zentimeter lang? Mhm. Und das halt mitten im Gesicht gefühlt. Ja, die war schon, also ich weiß noch, der Verband kam dann ein paar Tage später mal ab. Also da habe ich echt geweint, weil das so furchtbar aussah. So, das war überhaupt nicht mehr ich. Mhm. Und dann kamen aber auch schon die ersten Witze. Es war zu früh für Halloween. Also irgendwann habe ich dieses Ganze nur noch ins Lächerliche gezogen, weil ich nicht mehr depressiv werden wollte. Ja. Ich war es ganz kurz, natürlich. Wer behauptet, er wird dann nicht kurzzeitig oder langfristig depressiv? Der lügt sich selber an. Und ich wollte das nicht. Ich wollte da nicht hin. Also hieß mein Tumor Ding. Und dieses Ding hat mich echt fertig gemacht. Aber ich ihn auch.
Und ging es dir gleich besser? Waren die Kopfschmerzen weg, nachdem du
die Operation hattest? Oh, das war so schön. Ja, das war so schön. Och, das war so schön. Ich konnte aufwachen. Natürlich diese leichte Übelkeit, weil man ja so lange unter Narkose gelegen hat. Ein bisschen dieses, man ist leicht gaga, weil man noch ein bisschen verwirrt ist von der Narkose. Aber man wacht auf, man sieht, bis natürlich die Einblutung kommt von der OP. Man sieht alles und dann dieses Geräusch. Kein Rauschen im Kopf, kein Klopfen, kein Pochern. Oh, war das schön. Das war so diese erste Siegeshymne, so Ding, dir habe ich es gezeigt, keine Chance.
Hattest du dann, also ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn der Tumor also hinter dem Auge sitzt, konntest du noch sehen?
Ja.
Also mit dem Auge?
Mhm. Das Einzige, was ich nicht konnte, war so, wenn man zum Beispiel Autofahrer ist, dann hat man ja links dieses Sichtfeld, wenn man diesen Schulterblick macht.
Ja.
Da hatte ich tatsächlich zum Schluss dann richtig Probleme. Da war wie so eine Art Blockade.
Also du konntest den Kopf nicht drehen oder du konntest
das
nicht
Auge.
Dieses... Okay, krass.
Das war dann wie so ein kleiner Stopp. So, ah, okay, bis dahin ging das Auge und weiter konnte ich nicht. Da musste ich mich quasi drehen, dann ging's.
Ja.
Ja.
Und wie war dein Sehvermögen, als du denn operiert wurdest danach?
Also die ersten 10 Tage kam ja dann die Einblutung noch. Dann ist das Auge dick, als hätte man sich geprügelt. Und das wurde von Tag zu Tag natürlich besser. Hat sehr gut auch die Heilung dann gestartet und auch Farben, muss ich sagen, von lila auf blau zu grün zu gelb. Verlief eigentlich wunderbar. Ja, das ist so dieser normale Standard, aber immer so ein bisschen mehr sehen können pro Tag ist auch schön, weil die Schwellung abgeklungen ist.
Lass mich das nochmal zusammenfassen, weil ich finde das total erstaunlich, was die Medizin kann.
Ja.
Du hast diesen großen Tumor, tomatengroß, hinter dem linken Auge. Das wurde, nachdem es dann endlich festgestellt wurde, rausoperiert. Du hast einen ziemlich großen Schnitt an der Schädeldecke bekommen. Die haben den Tumor rausgeholt und dir ging es danach gleich besser und es ist verheilt und alles ist gut.
Ja, nicht ganz. Ja, also prinzipiell alles nach der OP war allemal besser als das davor. Das auf jeden Fall. So eine große Operation hat mir für mein Leben gezeigt, dass manchmal die kleinen Dinge riesengroße Auswirkungen haben. Und in meinem Fall kam ja bei der Biopsie dabei raus, dass es Gott sei Dank gutartig war. Er konnte nur nicht alles entfernen. Das Keilbein sitzt sehr nah an einem Nervensystem. Zum Beispiel die Nerven. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Nerven heißen. Ich habe es mal versucht, ich habe es gelassen. Manche liegen sehr nah an den Sehnerven. Der andere, der liegt dann sehr nah daran, dass man körperliche Einschränkungen bekommt dadurch. Und mein Neurochirurg hat so geschnitten, dass mir da nichts passiert. Das bedeutet allerdings auch, ich habe noch Reste drin.
Du hast eben was von der Biopsie erzählt. Ne? Also ist ja klar, dass das Gewebe danach dann pathologisch untersucht wird. Bis dahin wusstest du noch gar nicht, dass es ein Meningiom ist?
Doch. Doch, durch die Vorbereitungen schon. Es ist immer nur die Frage, ob etwas gut oder schlecht ist, wenn man es in die Biopsie schickt. Das ist normal. Ja, und das ist ein Ergebnis, das kommt dann weit später erst.
Was bedeutet denn, dass der Tumor gutartig war, dass du keine weitere Therapie brauchtest?
Die Bösartigen bei Meningiomen sind wohl irreparabel. Also man kann sie immer wieder entfernen, aber irgendwann greift es irgendwelche Nervensysteme an. Die Gutartigen sind eher wie so eine Gelkapsel.
Du kannst sie also besser im Ganzen entfernen, oder wie?
Mhm.
Okay. Ja. Aber dann hat also dein Neurochirurg nicht alles entfernt, weil er nicht wollte, dass du bleibende Schäden davon trägst.
Es war auch nicht möglich, ja. Es war nicht möglich.
Ja. Und was bedeutet das jetzt für dich, dass da noch was im Kopf drin ist?
Prinzipiell, ich habe damit gelernt zu leben. Es ist manchmal sehr hart, klar. Aber da ich ja dieses Ding genannt habe, habe ich mir auch angefangen zu sagen, okay, du und ich, wir sind jetzt absolute Zwillingspaare. Alles, was ich durchmache, muss dieses Ding auch durchmachen. Es gab eine Reha, da habe ich auch noch ein paar Sachen gelernt, wie ich das für mich selber hinbekommen kann, mit Gleichgewichtssinn wieder lernen, weil das war danach schon ein bisschen durcheinander. Ja, und dann hat das Ding angefangen zu wachsen. Erneut.
Nein.
Und das haben wir dieses Jahr rausmachen lassen.
Das heißt, du musstest dieses Jahr schon wieder am Kopf operiert werden.
Ja, aber diesmal sind wir durchs Auge gegangen.
Oh Gott.
Ja.
Okay, erzähl das also, mal bitte. Was?
Also Ding hat jetzt natürlich ein Geschwisterchen.
Oh nein.
Und zwar, also er hat wirklich, also gestreut kann man so nicht sagen, weil das sind ja die bösen und gutartigen Zellen. Deswegen, das hat bei mir nicht stattgefunden, sondern eher, er ist gewachsen. Hat sich seinen Weg gesucht und gefunden, ist dann im Auge gelandet und auch in die Nebenhöhlen rein. Auch da nicht alles entfernbar. Ja, und die Zwillinge haben jetzt dann gemeint, okay, sie müssen mich weiter ärgern. Aber das haben sie nicht geschafft, weil es wurde auch entfernt. So, jetzt habe ich natürlich, also es wurde direkt am Augenlid aufgeschnitten und so in diesem wunderschönen Augenansatz, da war noch ein kleiner Katheter dann später drin, dass die Flüssigkeit gut ablaufen kann. Und das ist halt jetzt die Narbe im Gesicht. Sehr gut auch verheilt, sehr gut geschnitten, auch da Augenärztin top. Sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt habe ich Gleichgewichtsprobleme und Schwindel.
Okay, aber das hat das nicht eher was mit dem Ohr zu tun?
Das mag man behaupten, aber dazu bin ich wenig Arzt genug. Aber es war definitiv im Auge und es war im Prinzip das Gleiche, weil es war eine Tumorresektion.
Ja.
Das bedeutet, das ist ein Ableger von meinem ersten.
Du hast ja gesagt, es war ein bisschen was, der Chirurg hat ein bisschen was drin gelassen, weil das zu dicht an den Nervenbahnen lag. Wenn das
Ja.
jetzt weitergewachsen ist, konnte der denn diesmal mehr entfernen?
Man bezeichnet diese zwei Tumore als nicht den ein und denselben, sondern es sind zweierlei, weil die Platzierung so nicht mehr gestimmt hat.
Das heißt, du hast jetzt zwei unterschiedliche Tumore in deinem
Ja.
Kopf.
Genau. Das beinhaltet eigentlich genau das. Der Kampf ist halt immer, alltagstauglich zu sein, jeden Tag neue Ziele zu finden, die man auch wirklich schafft. Und vor allem, wenn man mal keins schafft, nicht sich runterziehen zu lassen. Und ich sag bei der letzten OP, also ich weiß nicht, ich bin aufgewacht, mir ging es noch nie in meinem Leben so schlecht wie danach. Das Einzige, was toll ist, war, der zweite Tumor hat tatsächlich mein Auge so dermaßen nach außen gedrückt, dass es schon verschoben war im ganzen Gesamtbild. Also der Glöckner von Notre Dame aus der Walt Disney Kollektion, der hat ja auch so seltsame Augen. Mit dem habe ich mich verglichen, nur dass ich keinen Buckel hatte und halt blond bin anstatt rothaarig. Ja, und das hat die Ärztin geschafft, dass das alles wieder zurück ist.
Mona, lass mich da noch mal kurz einsteigen. Du hast im Mai letzten Jahres die Diagnose bekommen. Du wurdest dann relativ schnell operiert.
Ja.
Wie ging das denn nach danach weiter? Hast du dein Leben wieder normal gelebt und wann hast du gemerkt, dass da wieder irgendwas wächst?
Also der Versuch, da weiterzumachen, wo man vor der Operation war, der ist kläglich gescheitert. Es war ja der Plan, ich sollte im August wieder zur Arbeit kommen. Ach nee, ich war bis heute nicht mehr arbeiten. Die ersten 2 Monate waren extrem, weil man durfte auch kein Auto fahren und der Sommer war so extrem heiß. Und eigentlich war man zu Hause eingesperrt. Man kam sich so ein bisschen vor, okay, ich darf zwar spazieren gehen, aber bitte nur dann, wenn jetzt zum Beispiel mein Sohnemann auch zu Hause war, dass er mir im Prinzip dann noch unter die Arme helfen konnte. Das heißt, tagsüber eingesperrt zu Hause. Lesen war nicht immer möglich, weil die Konzentration dann noch gefehlt hatte. Ich habe für meinen Schwerbehindertenausweis, glaube ich, 2 Wochen gebraucht.
Um das auszufüllen oder
Ja,
was?
ich weiß ja, was ich da machen musste, aber 5 Minuten sitzen, lesen, oh, Kopfschmerzen. Nee, das Auge tut weh. Oder nee, mir ist schlecht. Und was habe ich da gerade gelesen? Okay, den Satz nicht verstanden. Nochmal, oh, ich lasse es heute. Ja, und dann hatte ich natürlich auch irgendwann mal Hilfe, telefonisch, weil ich durfte ja nicht raus. Ich durfte ja nicht in die Sonne. Wie Hausarrest. Dann habe ich das telefonisch mit einem meiner besten Freunde dann gemacht und dann klappte das. Aber der Alltag, nee, der ist komplett anders. Absolut. Ich muss mich jetzt hinsetzen zum Kochen, wenn ich Gemüse schneiden muss. Staubsaugen kann ich jetzt auf 5 Etappen machen. Sport machen darf ich leider nicht, obwohl ich mich sehr darüber freuen würde, wenn das mal gehen würde. Treppen steigen ohne einen halben Asthmaanfall zu bekommen, ist auch kaum noch möglich. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt weitaus Schlimmeres. Ich habe 2 Freundinnen. Die eine sitzt im Rollstuhl und die andere braucht ihn hin und wieder. Und wenn ich mit denen zusammen bin, dann ist uns die Welt so scheißegal. Da interessiert nichts. Wir reden über Männer, wir reden über die Politik, wir sprechen über irgendeinen Blödsinn im Fernsehen, wir beschweren uns über das Wetter, wir diskutieren über alles. Und in der Zeit ist alles egal. Ja.
Ja. Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Du hast also dann, du bist seitdem krankgeschrieben. Du warst dann im letzten Jahr zur Reha.
Ja.
Wann hast du bemerkt, dass da wieder irgendwas wächst?
Zu Weihnachten.
Und wie hast du das bemerkt? Hast du wieder Kopfschmerzen bekommen?
Nein, gar nicht. Mein Auge wurde immer weiter nach außen gedrückt.
Du hast das nur gesehen, aber nicht innerlich gespürt?
Es ist ungefähr wie die Haare. Man merkt es nicht, wie Haare wachsen.
Mhm.
So, dass man zupft die Augenbrauen, ist glücklich darüber, dass man schon eine schöne Form hat. Und 5 Tage später denkt man sich, oha, wo kommen die denn her?
Mhm.
So ungefähr war das mit dem Auge. Es war von heute auf morgen draußen.
Mhm.
Also eher verschoben. Und
ja.
Ja, die Ärzte haben es dann auch gesehen. Und dann ist man halt wieder von Augenarzt, der dann auch noch hinzukam wegen den Kontrollen, dass das im Blick geblieben ist. Also es muss im Blick bleiben, dass da nichts irgendwie anderes ist. Der Augenarzt hat auch gesagt, da verändert sich gerade was. Ich so, ja, ich merke es auch. Mhm. Ich sehe es.
Ja.
Ja. Dann hat man es geschafft, etwas den Alltag zu verbessern. Dann kommt die nächste Diagnose und man denkt sich, eieiei, ich schrei auch überall hier.
Aber diesmal hat das nicht so lange gedauert, oder? Bis du dann operiert wurdest?
Hat länger gedauert diesmal.
Hat länger gedauert?
Mhm. Okay. Also ich hatte erst Anfang Mai den Termin, aber dann hat die Ärztin gesagt, sie möchte wenigstens vorher noch in Urlaub gehen. Und ganz ehrlich, auf 2-3 Wochen kommt es dann auch nicht mehr darauf an. Dann habe ich lieber eine ausgeruhte Ärztin, bevor ich eine gestresste habe, die vielleicht noch Mist baut.
Und du hast ja auch gesagt, die hat toll operiert, ne?
Ja, super hat die das gemacht. Sie hat mich super aufgeklärt, sie hat mich gut vorbereitet, sie hat, wenn das passiert, dann bitte nicht so reagieren, sondern so. Aber so war ich von vornherein nicht. Ich bin ruhig.
Mhm.
Je schlimmer und größer etwas ist, umso stiller wurde ich.
Mhm.
Und diese Stille hat vielen Angst gemacht.
Naja, klar, die Leute, die dich kennen, die wissen ja, was das dann bedeutet, ne?
Ja. Aber es sind halt auch sehr viele gegangen.
Viele Freundschaften?
Es sind ganz viele kaputt. Was heißt kaputt, würde ich jetzt nicht mal sagen, aber die haben sich halt entfernt, weil sie mit meiner Lage nicht zurechtgekommen sind. Und so wie ich es ja anfangs schon erwähnt hatte, wer dann mal nicht depressiv ist, der lügt sich selber an, selbst ich war's. Also man wird traurig. Man ist ab und zu so extrem wütend auf dieses Ganze, dass man sich denkt, oh, bitte jetzt nicht, das ist der falsche Augenblick.
Mhm.
Oder wenn man dann Besuch bekommen hat und plötzlich ging es einem schlechter. Manche haben gedacht, man tut nur so. Einige haben sich so dermaßen Sorgen gemacht, dass ich schon wieder das schlechte Gewissen hatte, weil die sich so Sorgen gemacht haben. Und was ich am schlimmsten finde, ist dieser Mitleidsblick. Und zwar von denen, also von meinen Ängsten, wenn die mich mitleidig angucken, dann okay, da ist was Größeres im Anmarsch. Aber es gab viele, die haben dich mitleidig angeguckt, nicht wegen dir als Mensch, sondern das, die haben nur das Wort Tumor gehört. Oh Gott, nein, nein, nein.
Ja. Wollen sie nichts mit zu tun haben?
Es sind einige gegangen. Und ich habe die aber auch alle gehen lassen, weil man das nicht muss. Und dementsprechend muss ich auch nicht alles machen. Ja, gehört leibig dazu.
Ja, das erzählen auch viele, ne? Dass das Umfeld, dass sich das so ein bisschen sortiert.
Der eine Teil rennt weg, weil es unangenehm ist. Und der andere Teil, der denkt sich, nee, das muss sie nicht alleine machen. Ich bleib bei dir. Und das ist dann im Prinzip genau das, was man braucht.
Ja.
Ja. Meine Nachbarin und Freundin, die ist immer da. Die kann ich nachts anrufen. Ich darf auch mit ihrem Hund spazieren gehen, wenn ich merke, ich brauche mal wieder was für meine Seele.
Ja.
Ja.
Wohnst du denn alleine, Mona? Das hört sich ein bisschen so an.
Nein, ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn, der wohnt noch bei mir. Der ist mein ganzer Stolz.
Wie alt ist der?
Er ist jetzt Jetzt ist er 21, frisch ausgelernter Geselle, weil während ich meine OP dieses Jahr hatte, hatte er seine Prüfung gemacht. Mm,
herzlichen Glückwunsch. Ja. Toll.
Ah, danke, ich richte es ihm aus. Ja, nein, er hilft, wo er kann. Natürlich zickig und stressig untereinander, wie, glaube ich, bei jedem, der noch so zusammenwohnt.
Aber zumindest hast du jemanden, der dir eine Stütze ist, oder?
Ja, die habe ich. Und das ist ja nicht nur mein Sohn. Das habe ich ja wirklich zur Genüge. Nach der Aussortierung, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache sie mir gar nicht. Also nicht wegen mir. Ich mache sie mir meistens wegen denen, weil die sich zu viel Sorgen um mich machen. Ja, aber dazu bin ich zu positiv.
Okay, dann hattest du also diese zweite Operation hinter dir. Und du hast aber gesagt, dass du diesmal doch Folgen davon getragen hast.
Ja, also unabgesehen davon, dass ich dieses Narkosemittel dann gar nicht mehr, es war nicht mehr auszuhalten. Also ich musste so spucken, das fand sogar ich widerlich. Also die arme Schwester, die das abfangen musste, die hat mir so leid getan. Ich glaube, ich habe mich 20 Mal entschuldigt und sie, nein, alles gut, ich soll mich beruhigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber es spannt das Auge. Ich meine, wie soll ich das jetzt erklären? Es ist ein bisschen komplizierter, als es beim letzten Mal war. Das Augenlid bewegt sich die ganze Zeit. Und jetzt fühlt es sich an, als wäre eine Spannung drauf. Ich bin froh, dass mein Auge innen drin ist und dass ich dann auch wieder gut sehen kann. Aber dann kamen Doppelbilder jetzt dazu, weil der Nerv unten etwas abgekriegt hat von der OP, weil die in die Nebenhöhlen haben müssen. Heilungsdauer circa ein Jahr. Ich musste mir eine neue Brille holen, weil die alte es nicht mehr geschafft hatte. Ich habe jetzt eine Prismenfolie, die darf ich im Notfall drauf machen, falls ich nur noch Doppelbilder sehe. Und der Schwindel, den ich so hart erarbeitet habe, dass er weg ist, ist jetzt wieder da. Weil jetzt habe ich ein Liquorkissen an der linken Seite, Stirnschläfe.
Was heißt das? So eine Wassereinlagerung oder was heißt das?
Bei der ersten Operation hat man ein Plastik-Zement-Schädeldecken-Konstruktionsstück kreieren müssen. In dem Moment, wo man durch den Schädel geht, wird ja diese Membran zerstört, die Hirnhaut. Und die werden mit Platten abgedeckt. Und wenn die dann sich versucht anzulegen, kann es passieren, da ist eine undichte Stelle und dann läuft der Hirnwasser raus.
Oh.
Und dieses Hirnwasser sammelt sich momentan an meiner linken Schläfenseite und ist für mich so ein bisschen wie so ein Warnsignal. Also eher so eine Alarmanlage. Wenn sie zu groß wird, okay, ich gehe jetzt aus der Sonne raus, weil ich jetzt gerade auf dem Balkon sitze. Ich muss mich hinlegen auf die andere Seite, damit es wieder abfließen kann, weil die Gefahr jetzt besteht, dass ich öfters einen Schlaganfall bekommen kann. Das ist eine der größten Nachfolgen jetzt.
Und wird sich das wieder verwachsen? Oder wenn du sagst, die Heilungsphase dauert ungefähr ein Jahr? Oder ist das jetzt was dich dauerhaft begleiten wird?
Ich glaube, dass das dauerhaft so sein wird. Aber es gibt noch eine andere Option und das ist das, was jetzt ansteht. Ich habe im September noch eigentlich ist eine jährliche Kontrolle beim Neurochirurgen. Aber eigentlich ist es die Ermahnung, dass er jetzt mal was machen muss, weil das kein Zustand mehr ist. Er muss. Wenn diese Stelle undicht bleibt, kann ich ja gar nichts mehr irgendwann machen. Das ist das Risiko zu hoch. Ich meine, ich könnte hier stehen, kochen und einfach umfallen. Das möchte ich auch nicht. Und damit zu leben, ist halt schon ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt soll er das bitte kontrollieren und muss halt wirklich danach schauen, muss man die Schädeldecke nochmal aufmachen, um das abzudichten? Kommt die Bestrahlung jetzt dann wirklich noch in Frage? Macht man erst die Schädeldecke auf, macht dann die Bestrahlung? Oder sagt man, okay, wir bestrahlen erst, damit alles weg ist und machen danach alles in der Hoffnung, dass es von alleine zugeht? Keine Ahnung.
Okay, aber das bedeutet, dass du noch eine Bestrahlung brauchst, um die Reste dann zu vernichten oder warum?
Es steht im Moment im Raum. Es gibt noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass es genauso stattfinden wird. Dazu muss ich im September erst nochmal zum Arzt.
Okay.
Wieder warten und wieder aussitzen.
Ja. Also besteht dein Leben eigentlich derzeit aus ganz schön viel Warten, oder?
In den Wartezimmern der anderen, ja.
Und Mona, wenn du sagst, also innerhalb von einem Jahr ist dieses Meningiom gewachsen oder beziehungsweise hast du zwei jetzt in deinem Kopf, wie ist denn da die Prognose? Ist das denn so, dass das immer weiter wachsen kann? Dann wird das wieder entfernt, dann wächst das wieder weiter und zwar so lange, bis man alles entfernt?
So ungefähr. Das eine wächst nie, das andere wächst zu schnell. Das Ding ist, dass diese ganzen...
Aber es ist beides ein Meningiom.
Das ist nicht ganz sicher. Also eine Tumorresektion bedeutet nicht unbedingt, dass es derselbe Tumor war, sondern dass der vielleicht auch schon vorher da war. Dass man den vielleicht nicht unbedingt wahrgenommen hat auf den Bildern. Da war wirklich alles voll. Ja. Also auf die Bilder vom MRT, das ist schrecklich. Weil man lernt ja irgendwann dann tatsächlich dieses Sehen. Wenn ich zum MRT gehe, zum Beispiel morgen, dann heißt es ja schon, ach, bist du wieder hier? Ja, also ich werde schon geduzt, so oft bin ich dort. Und prinzipiell stört es mich nicht. Ich bin da gut aufgehoben, ich fühle mich da wohl und ich weiß, wie die Abläufe sind. Es ist nämlich gar nicht schlecht, wenn man ab und zu mal noch ein bisschen etwas unter Kontrolle hat. Auch was dieses Thema betrifft.
So Routinen, ja?
Ja. Ja, ich habe jetzt eine App noch bekommen, gerade für Krebskranke. Da gibt es Atemtechniken, wie man Yoga wieder starten kann. Was kann ich machen, wenn ich irgendwo Hilfe brauche? Also sie hilft schon sehr. Sie hilft wirklich sehr.
Hast du denn jetzt auch den Austausch mit anderen, die eine ähnliche Diagnose haben wie du?
Ich habe in der Reha mal eine kennengelernt, die hatte das tatsächlich auf der anderen Seite und fast zum gleichen Zeitraum und ist auch fast im gleichen Alter gewesen. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich mit ihr so gut verstanden hatte, dass wir uns da gegenseitig austauschen konnten. Das sind tatsächlich eher die, die das eben nicht hatten. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, jeder, der am Kopf operiert wurde, hat irgendwie einen Dachschaden bekommen. Ich auch. Mit Sicherheit. Aber ich bin ja nicht ganz dicht.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau. Aber ich sehe es halt mit Humor und andere sind halt wirklich, ich kenne nur Depressive. Und das ist nicht gut für mich, deswegen bleibe ich da lieber ein bisschen weg.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Fährst du denn nochmal zur Reha jetzt, nachdem du diese zweite Operation hinter dir hattest?
Den Antrag habe ich heute Morgen abgeschickt.
Ja. Du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen Werkzeuge an die Hand bekommen, was du machst, wenn dir schwindlig ist und so weiter. Kannst du das denn jetzt auch noch anwenden?
Ah, eher nicht. Ich musste schon wieder etwas umarbeiten, aber das sind meistens nur kleine Handgriffe, die man dann umsetzen muss. Vorher hatte ich so ein Balanceboard. Damit habe ich wirklich sehr viel geübt zu Hause und es hat auch was gebracht. Das hat jetzt erstmal eine Pause bekommen, weil es zu gefährlich ist, dass ich mich dann wirklich, dass ich umfalle und es ohnmächtig werde. Es ist zu gefährlich, also lasse ich es. Aber auf einem Bein stehen, das kann ich noch. Ich hebe mich zwar dann an der Wand fest oder halte mich dann an einem Türgriff, aber das funktioniert schon. Ja.
Bist du in psychologischer Betreuung? Das ist doch etwas, was dir sicherlich ja auch zusteht. Und vielleicht ja auch hilft, oder? Ich meine, das ist ja trotzdem eine total emotional herausfordernde Zeit jetzt gewesen. Das muss man ja auch erstmal verarbeiten.
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe keinen Psychologen an meiner Seite.
Weil du nicht möchtest oder warum?
Weil es sie nicht gibt. Also wenn ich fast 1,5 Jahre darauf warten muss, zu Akutfällen, dann nicht. Ich habe eine Alternative gefunden. Das ist die Deutsche Krebshilfe. Die vermittelt dich auch mal an Menschen, die dir da zuhören, dass keine Psychologen im klassischen Sinne sind, aber die dich dazu zwingen, über die schlechten Dinge zu sprechen. Ich habe bis heute noch bei keinem im Arm geweint. Also dieses Auffangsystem gab es da letztes Jahr nicht. Das gab es dieses Jahr ein bisschen mehr und ein bisschen anders. Aber so, dass man mich wegen der Krankheit mal in den Arm genommen hat, dass ich das alles mal rausheulen kann, das hatte ich nicht. Weil ich habe nur gehört, du jammerst zu viel, du meckerst zu viel, wie kannst du nur so krank sein, hör auf, mich damit voll zu ballern. Da habe ich dann gesagt, wisst ihr was, wenn ihr das so haben wollt, dann beschwert euch aber auch nicht, wenn ich nicht mehr da bin. Also im Sinne von, ich lasse euch gehen. Und das habe ich gemacht, seitdem geht es mir gut.
Ja.
Ich habe keinen Grund zum Weinen.
Wenn man so eine Diagnose bekommt, dann ist es ja wie so ein Cut, ne? Also dein Plan, den du so für dein Leben hattest, und ich meine, du bist noch jung, der ist ja dann erstmal auf Eis gelegt, oder? Wie gehst du damit um?
Also zum einen lasse ich nichts auf Eis legen. Das ist nicht gut. Pausieren, ja. Verschieben, ja. Aber auf Eis legen wird gar nichts. Das kommt für mich nicht in Frage. Solange ich das irgendwie noch machen kann, werde ich all das umsetzen, was ich die Jahre, wo ich zu viel gearbeitet habe, das hole ich jetzt nach. Und wie es einem damit geht, es ist tagesformabhängig. Es gibt Tage, da, ach Gott, dir scheint die Sonne aus dem ganzen Körper. Jede Pore ist super und es fühlt sich alles super richtig an. Und im nächsten Tag oder am nächsten Tag, du stehst im Regen. So, was macht man jetzt daraus? Ich liebe es, im Regen zu stehen. Ist eigentlich ein super Sommergefühl. Im Winter ein bisschen hart, weil es kalt ist, aber eigentlich lasse ich mich nicht mehr unterkriegen. Es ist mir auch egal, was andere Menschen sagen. Es ist mein Körper, es ist meine Geschichte. Jeder, der mich da begleitet und bei mir sein möchte, ist herzlich willkommen. Umso mehr und öfters ich lachen kann, noch besser.
Ja.
Deshalb, wie es einem damit geht, ich glaube, ich versuche tagtäglich diese schlechten Gefühle zu verdrängen und sie mit positiven, schönen Sachen zu füllen. Mhm. Zum Beispiel heute dein Gespräch mit dir.
Ach, schön.
Ja.
Mona, hast du jetzt, wo du diese Erkrankung hast, das klingt ja fast so, einen anderen Blick auf das Leben? Also, oder war das bei dir schon immer so, dass es dir leicht gefallen ist, die Dinge mit Humor zu nehmen und aus einer positiven Sicht zu betrachten?
Das Positive hatte ich schon immer. Mhm. Ich versuche das schon immer. Natürlich, man hat mal seine Phasen. Und hinzu kommt, es sind Frauen. Frauen sind so wankelmütig mit der Laune. Also ich kann es nicht erklären, warum wir Frauen so sind. Und jeder Mann, tut mir leid, der dann da steht und sagt, erklär's mir. Kann ich nicht. Ich bin eine Frau, ich lebe es jeden Tag selber durch. Es spielt keine Rolle, ob man krank ist oder nicht. Wir Frauen sind Frauen.
Ja.
Das kann man nicht erklären. Ich hatte schon immer einen Draht zum Humor, zum Sarkasmus und zur Ironie. Das macht das Leben viel schöner.
Mhm.
Und jeder, der irgendein Problem hat und es wirklich nicht schafft, positiv zu denken, braucht eigentlich einen Freund oder eine Freundin, eine Schwester, eine Begleitung, die genau so einen Schabernack macht wie ich die ganze Zeit.
Mhm.
Man braucht einfach nur einen einzigen Moment, der dich aus diesem Tief rausholt, um zu lachen, weil es trägt sich tatsächlich einfacher.
Ja.
Ja.
Fehlt dir deine Arbeit und diese Regelmäßigkeit?
Nein, kein Stück. Kein Stück. Also ich liebe meine Arbeit. Ich habe sie ja nicht umsonst gelernt, klar. Aber mit dem Zustand, was ich momentan habe und die Realität, nein, im Moment fehlt sie mir kein Stück.
Mhm.
Es fehlen mir ein paar Menschen, ja. Und die zwei, drei, allein schon auch diese lustigen Gespräche, die man führen kann, den Quatsch, den man da machen kann, das fehlt mir. Da aber meine Arbeit prozentual einfach viele seltsam sind, nein, mir fehlt die Arbeit nicht. Kein Stück.
Ja. Mona, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge noch gerne loswerden möchtest oder was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin mitgeben möchtest?
Nicht aufzugeben. Also egal wie ein Tag startet, ob die Nacht scheiße war oder ob der Abend scheiße endet, sag deinen Menschen, die du lieb hast, jeden Tag, wir gehen nicht im Streit ins Bett. Das ist schon mal wichtig. Ganz, ganz viel lachen. Also Humor ist etwas, das für mich persönlich unfassbar wichtig ist und das mir so durch diesen dunklen Nebel geholfen hat. Ich kann es nur empfehlen. holt euch einen Freund oder eine Freundin, eine Bekannte, einen Pfleger, egal was. Irgendeiner, der Quatsch macht und der alles ein bisschen entspannter sieht und vor allem nichts totschweigen. Mhm. Mund aufmachen. Das gefällt mir nicht, es sagen. Mhm. Oder diese Warterei bei den Ärzten. Ich häkel mittlerweile. Ja.
Ja, das hast du vorhin schon gesagt, dass du schon einige Schalen fertig hast.
Ja, ja. Ja. Sehr schön. Also ein Hobby für die Warterei. Ja. Also man braucht ein Hobby für die Warterei. Es nutzt dir leider nichts, wenn du nur mit Kopfhörern drin sitzt, weil man bekommt manchmal nicht mit, dass man aufgerufen wurde. mir auch schon passiert. Mhm. Aber Geduld ist halt auch ein ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Viele
ja.
können es nicht, ich weiß. Aber ich denke halt immer, das Umfeld ist noch ungeduldiger als man selber. Und immer ruhig atmen. Mhm. Einfach atmen und versuchen, jeden Tag so zu machen, als wäre er die größte Comedy-Show. Und ein Dankeschön an alle, die mir immer beistehen. Ich würde sie eigentlich mit Namen gerne nennen, aber ich lasse es heute mal. Ich habe 3 beste Freundinnen und einen besten Freund. Die sind alles für mich. Was ich auf jeden Fall sagen kann, liebe Grüße nach Hohenstein, liebe Grüße nach Hanau, liebe Grüße nach Wiesbaden und liebe Grüße nach Waldsee.
Ja, voll schön. Von mir natürlich auch. Sehr schön. Liebe Mona, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wenn du, liebe Hörerin, dir nach deiner Krebserkrankung einmal Bilder von dir selbst wünschst und ja, den Blick auf dich selbst vielleicht ein Stück weit verändern möchtest, dich selbst wieder liebevoll annehmen möchtest, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Neben den Schön und Stark Einzelshootings gibt es jetzt auch Gruppenaufnahmen in kleiner Runde. Alle Informationen findest du natürlich auf meiner Homepage. Ich verlinke das wie immer in den Shownotes. Und dir, liebe Mona, wünsche ich von Herzen alles, alles Gute und ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Bereitschaft, deine Geschichte zu teilen.
Ich habe zu danken. Danke für die Zeit, extra mit mir so eine Aufnahme zu starten. Und danke an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ich kann euch helfen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.